Ich sitze zusammen mit Marc Almaty, Weltmeister-Sommelier 2019. Marc, das ist für mich immer noch unfassbar, für dich wahrscheinlich noch umso mehr. Ich erinnere mich, ich stand in der Küche, war am Kochen, lese zwischendurch immer den Live-Ticker der Sommelier-Union und plötzlich stand, Marc ist Weltmeister. Ich war echt fassungslos, habe mich tierisch gefreut. Wie war es für dich, den Titel in Händen zu halten?
Es gibt da eine schöne Szene im Video, wo man das ganz gut sieht. Also viele der Weltmeister, wenn sie es geworden sind, haben so einen Urschrei losgelassen. Und mir fallen erstmal die Augen zu und ich mache einen Schritt nach hinten, weil ich es nicht glauben kann. Und das ist immer noch so das Gefühl, was ein bisschen da ist. Es wird natürlich Schritt für Schritt weniger. Ist jetzt fast ein halbes Jahr her. Aber gerade diese Geschichten, wie du sie jetzt erzählt hast, ist was, was einen dann sehr oft sehr berührt, weil es gibt so viele Menschen, die das gesehen haben. Es war der Freitag vor der Prowein, heißt, viele standen schon in Düsseldorf, haben ihre Stände aufgebaut und dann einen Livestream geschaut. Und das ist ganz toll zu sehen, wie viele Menschen da Daumen gedrückt haben, mitgefiebert haben und sich da freuen, weil man ist da zwar alleine auf der Bühne, aber auch die Arbeit dahin ist ja nie etwas, was man alleine tut. Es ist immer ein großer Teamerfolg. Es ist eben teilweise die Sommelier-Union, teilweise die Kollegen auf der Arbeit, teilweise das private Umfeld. Weil alleine kann man sowas von der Vorbereitung her nicht schaffen. Deswegen freut es einen dann, wenn sich die anderen, die da eben auch dann teil hatten, dann mitfreuen.
Wie sieht jetzt so ein Wettbewerb aus?
Es gibt ja verschiedene Sommelier-Wettbewerbe. Fast alle ruhen so wie eine klassische Sommelier-Prüfung auf drei Säulen. Das eine ist das Thema Theorie, das andere ist ein Service, ähnlich wie im Restaurant. Und das dritte ist eine Blindverkostung. Natürlich, je nach Wettbewerb sind die Themen breiter. Es gibt ja Wettbewerbe wie vom Deutschen Weininstitut, die sich in Anführungsstrichen nur um deutschen Wein oder fast nur um deutschen Wein drehen. Während bei einer Weltmeisterschaft wirklich die ganze Welt drankommt. Sowohl Wein als auch Spirituosen, als auch Bier, als auch Kaffee, als auch Zigarren, also alles, was man so im Restaurant hat. Und da ist es so, dass da die meisten sich qualifizieren, indem sie ihre nationalen Meisterschaften gewinnen. Wir hatten hier zum Beispiel in Deutschland vor 2 Jahren den besten Sommelier Deutschlands als Wettbewerb. Darüber habe ich mich dann qualifiziert, der deutsche Kandidat zu sein. Und das haben insgesamt diesmal 63 Kandidaten so gemacht. Und 3 Kandidaten sind die Kontinentalmeister, sprich der beste Sommelier der Amerikas, der beste aus Europa und Asien, Europa und Afrika und der beste aus Asien und Australien. Und so waren wir dann 66 Leute aus 63 Ländern, die da eine ganze Woche in Antwerpen das Vergnügen miteinander hatten, mit entsprechendem Pressetross und Betreuerstab und was da alles dazukommt. Und dann sind es 3 Stufen, Viertelfinale mit allen, dann Halbfinale mit 19 waren wir und dann das Finale mit 3 und das ist dann etwas mehr Publik. Da waren wir dann im großen Theater mit 1100 Leuten und hatten da gut noch einige tausend Zuschauer über den Internet-Livestream.
Jetzt Theorie, klar, das kann man sich vorstellen, aber wie stelle ich mir so eine Blindverkostung vor?
Genau, Theorie ist, glaube ich, relativ klar. Da gibt es so einen Fachbogen, da geht es halt klassische Dinge wie Lagen von Burgund oder auch Deutschland kam dran. Es kamen aber auch natürlich Sachen, die sehr abstrus sind, wenn andere Getränke rankamen oder auch Käse, was vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, je nachdem, wo er arbeitet. Blindverkostung ist unterschiedlich, war im ersten Teil genauso wie Theorie schriftlich. Da hatten wir dann 2 Weine stehen, haben später erfahren, es war ein weißer Chateau Neuf du Pape, wenn ich mich recht erinnere, und ein, ich glaube, Brunello oder Chianti und dann 3 Spirituosen in schwarzen Gläsern. Die Weine muss man schriftlich möglichst akkurat beschreiben und erkennen. Die Spirituosen reichen reine Identifizierung. Was ist für ein Produkt, wo kommt es her, was könnte die Marke sein. Während dann in den nächsten Stufen, sprich im Halbfinale und im Finale, ist dann so weit, dass man das mündlich beschreiben muss und anders als bei manchen Sommelier-Prüfungen eben nicht nur den Wein beschreiben und erkennen, sondern auch die Schlüsse daraus ziehen, die ein Sommelier zieht. Heißt, muss ich das dekantieren? Sollte ich es jetzt verkaufen oder erst in 2 Jahren? Was könnte ich dazu essen? In welcher Temperatur und in welchem Glas serviere ich das am besten? Das sind so die Sachen, die man da erwartet. Und da ist es eben spannend, dass die Produktpalette sehr breit werden kann. Wir hatten natürlich in Belgien auch ein Bier dabei. Wir hatten Weine, die zum Teil aus China kamen, was wir dann nicht so spontan auf dem Schirm hatten, die meisten von uns. Und hatten auch Spirituosen, die wirklich sehr zum Teil ungewöhnlich waren. Also man ist dann froh, man erkennt, es ist ein Gin. Stellt es dann mal, es ist ein englischer, findet dann mal einen raus, es ist ein französischer oder dergleichen. Sowas kommt dann oft.
Gibt es irgendwelche Länder, die tatsächlich da alle oder bei jedem Wettbewerb immer mit die besten Sommeliers stellen? Also manche Länder, die da etwas stärker fokussiert, etwas stärker sind als andere?
Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, weil sich die Antwort auf diese Frage derzeit sehr rasch ändert. Wenn man so die Wettbewerbe der ersten 20 Jahre anschaut, also die Weltmeisterschaft gibt es seit genau 50 Jahren, dann war das ein sehr enger Kreis aus in erster Linie Franzosen und Italiener, immer mal wieder unterbrochen durch zum Beispiel Belgier. Das war doch sehr klassisch eigentlich zwischen Italien und Frankreich aufgeteilt. Und dann so seit 2000 wurde es etwas offener. Und in letzter Zeit sehen wir, dass immer mehr Kandidaten auch aus dem osteuropäischen Raum oder vereinzelt auch aus Übersee, gerade aus dem ostasiatischen Raum, sehr, sehr stark sind und sehr weit kommen. Wir hatten zum Beispiel zwei japanische Kandidaten im Wettbewerb, einmal den Landes- und einmal den Kontinentalmeister, und beide haben es ins Halbfinale geschafft. Mhm. Und das ist etwas, was ich denke, werden wir in der Zukunft noch häufiger sehen. Die Sommelerie wächst international. Es gibt immer mehr Länder, die sich da wirklich Mühe geben mit ihrer Ausbildung, die Leute toll trainieren, wo die Leute total motiviert sind, auch selber das Opfer zu bringen, da viel zu lernen. Und deswegen ist es da deutlich offener geworden. Aber noch ist es so, dass meistens so die Top 10 größtenteils europäisch sind, nicht mehr klassisch die Weinbauländer, sondern eben auch Ost- und Nordeuropa sehr, sehr stark werden. Weil Schweden hat ja allein schon zwei Sommelier-Weltmeister. Aber ich glaube, dass wir eine Öffnung sehen werden, dass auch in Zukunft mehr asiatische Meister oder auch mal ein Nordamerikaner und später vielleicht dann auch noch aus anderen Ländern kommen werden.
Ab wann war dir klar, dass du tatsächlich eventuell diesen Titel holen kannst?
Ungefähr 2 Minuten, bevor ich ihn bekommen habe. Ja. Dazu muss man wissen, Deutschland war eben oder ist noch nicht ein Land, was immer weit vorne mit dabei ist. Der letzte, der für Deutschland bei einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft im Finale war, war 1998 Marcos del Monego, als er Weltmeister wurde. Seitdem war Deutschland, ich glaube, ein- oder zweimal im Halbfinale, aber nie weiter. Und vor allen Dingen die meisten, die in ein Halbfinale oder Finale kommen, haben in der Regel schon ein paar Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften hinter sich gebracht und haben so ein bisschen Erfahrung darin gesammelt. Und deswegen war meine Ambition, als ich nach Belgien gefahren bin, ins Halbfinale zu kommen, weil ich dachte, das wäre schon eine Riesenleistung. Und wenn man das dann als Erfahrung mitnimmt, kann man sich vielleicht auch anhand dieser Erfahrung besser vorbereiten auf die Europameisterschaft, die ist nächsten November 2020 auf Zypern. Und als ich dann im Halbfinale war, dachte ich, okay, Ziel erreicht, jetzt entspannst du dich, jetzt machst du das, was du kannst, versuchst dich nicht zu blamieren, jetzt gucken ein paar Leute mehr zu und nimmst das als gute Übung für Zypern mit. Und das Gefühl habe ich auch beibehalten, als ich im Finale war, weil wir waren im Finale eine, glaube ich, für die meisten sehr überraschende Runde. Es war einer der vorher deklarierten Favoriten drin, das ist der amtierende Europameister aus Latvia, was ich immer falsch übersetze, aber Latvia. Und dann eine ganz junge Dame aus Dänemark, die noch ein Jahr jünger ist als ich, die Skandinavienmeisterin ist. Und da dachte ich, okay, gegen die zwei hast du eigentlich keine Schnitte. Ich hatte gerade den Europameister auch in Wien erlebt und hatte gesehen, als er Europameister wurde, wie stark er im Finale ist. Und dachte, okay, das werden die zwei unter sich ausmachen, machst du jetzt mal das Beste, was du kannst. Und bin entsprechend relativ ruhig geblieben. Und ich glaube im Nachhinein, dass das so mein Glück war, dass ich diese innere Ruhe hatte und keinen Erfolgsdruck mir selbst gemacht habe, weil, glaube ich, manche Kollegen im Laufe der Woche immer mal Schwierigkeiten hatten, weil viele andere oder auch sie selbst vielleicht ihnen ein bisschen Druck gemacht haben, dass sie weiterkommen müssen. Und entsprechend habe ich das sehr entspannt gesehen und erst als der Europameister als Drittplatzierter aufgerufen wurde, war so der erste Moment in der ganzen Hofstätte, oh mein Gott, du kannst gleich Weltmeister werden, weil ich eben nicht die Dänen gut kannte, ich wusste nicht, war sie sehr stark oder nicht. Und dann war es wirklich auch schon so weit, dass dann quasi klassisch wie bei Oscars, and the winner is Marc Almaz Germany. Das war ein sehr verrückter Moment.
Es waren coole Bilder, wie man dann sieht, wie der Peer und Frank Kemmer auf die Bühne gerannt kamen und große Party, viel Emotion. Also es war sehr, sehr spannend und kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich auch so ein Moment war, den man sicherlich sein Leben lang nicht vergessen wird.
Ja, also das ist ein Video, was ich mir jetzt auch schon häufiger angeguckt habe. Am Anfang so ein bisschen, um es mir selber deutlich zu machen. Ja, es ist wirklich passiert, so dieses klassische Kneifen, wenn man träumt. Und jetzt ist es einfach so eine sehr schöne, sehr positive Erinnerung.
Was waren genau die Aufgaben im Finale?
Im Finale hatten wir kaum Theorie, sondern mehr Verkostung und Service, weil Theorie ist nicht so schön zum Zuschauen, für die Zuschauer. Das wird dann eher anderweitig eingepackt. Und es gab eine Mischung an Aufgaben. Das, was eigentlich die größte Aufgabe ist für einen selbst, ist immer die Nerven zu behalten, weil als Sommelier ist man ja nicht unbedingt gewohnt, vor 1100 Leuten zu stehen. Man hat so 30, 40 Gäste im Restaurant vielleicht. Und diese Gäste sind auch in der Regel nicht alle Weinprofis. Da war es so, dass alle Gäste auf der Bühne entweder vorherige Sommelier-Weltmeister waren oder so Koryphäen wie Jancis Robinson, wo man dann schon als gerade junger Sommelier, der ich bin, doch ein wenig Respekt hat, wenn man vor dieser Phalanx an Profis steht. Und da hat man quasi die Tische abgearbeitet. Die praktischen Tische waren zum Beispiel, dass man ein Glas oder zwei Gläser Süßwein servieren muss und parallel ein Bier zapfen. Da waren dann so Fallen eingebaut, dass eigentlich ein Sautern bestellt war, aber es gab keinen Sautern, es gab nur trockene Weine aus Bordeaux oder einen Constantia, sprich einen Süßwein aus Südafrika. Dann mussten wir einen Unico dekantieren, dazu Fachfragen beantworten, mussten zu einem Menü Weine empfehlen und dann gab es zum Beispiel einen Gang, der wirklich nach Rotwein schrie, weil es eine geschmorte Rinderbacke, glaube ich, war. Und da sagt einer der Gäste, ja, ich trinke aber nur Weißwein, können Sie mir da nichts empfehlen. Das waren so Fallen, die dann im Service eingebaut wurden. Dann gab es natürlich etliche Verkostungsaufgaben. Da gab es einen klassischen Wein zu verkosten, da gab es ein paar ungewöhnliche Weine zu verkosten und Menüs zu empfehlen. Und für mich das Schwierigste waren, 10 wasserklare Spirituosen in 3 Minuten zu identifizieren. Und das waren eben auch viele abstruse Dinge, also auch ein tunesischer Schnaps oder sowas, was ich jetzt persönlich nicht jeden Tag trinke. Und dann gab es eine eher Theorieaufgabe, das war eine Liste von 24 Magneten. Die musste man 8 Rebsorten zuordnen. Und da stand dann zum Beispiel, als deutsches Beispiel, Keller G-Max. Mhm. Und dann gab es eine Überschrift Riesling, den musste man dahin hängen. Das war jetzt einer, der fiel mir persönlich etwas leichter, aber es gab halt auch manche Weine, die ich noch nie in meinem Leben gehört hatte. Und da muss man so ein bisschen raten oder halt gucken, wie man das löst. Und was immer fürs Publikum toll ist, die letzte Aufgabe machen alle Kandidaten parallel. Das ist fast immer dieselbe Aufgabe. Da gab es diesmal eine Magnumflasche Franciacorta Rosé. Die muss man dann möglichst gleichmäßig auf 16 Gläser aufteilen oder 15. Darf nicht mehr auf ein Glas zurück, wenn man schon beim nächsten Glas ist. Und am Ende muss die Flasche leer sein und das Ganze in 5 Minuten. Und das ist immer fürs Publikum so eine schöne Aufgabe, weil da kann man wirklich mitfiebern, wer ist jetzt wie weit. Und das waren insgesamt, glaube ich, so 7 oder 8 Aufgaben, die wir da auf der Bühne hatten.
Okay. Ich habe schon vor einiger Zeit einen Podcast mit Frank Hemmer aufgenommen. Ich glaube, einer deiner Mentoren oder einer deiner wichtigsten.
Er war mein Nationaltrainer.
Mentor. Wie wichtig sind solche Leute? Wie wichtig ist die Unterstützung von diesem Background, von der Sommelier-Union und wem auch immer?
Also es ist wahnsinnig wichtig, dass man da ein großes Support-Team hat, weil man unheimlich viele verschiedene Dinge üben muss. Das heißt, man muss natürlich selber Theorie büffeln, da kann einem nicht wirklich jemand helfen. Man kann sich immer mal hinsetzen und einen Test bekommen, aber eigentlich Theorie büffeln, das ist Selbstdisziplin. Aber natürlich, wenn du dir selber einen Wein einschenkst und den blind erkennst, funktioniert das eher wenig. Das heißt, du brauchst Leute, die dir Wein einschenken, du brauchst Leute, die dir Spirituosen einschenken. Ich war zum Beispiel auch einmal bei Hubertus Fallander an der Mosel und haben da in einem Tag 100 verschiedene Brände bei ihm verkostet und versucht herauszuarbeiten, wie, ist das jetzt ein Cognac oder ist das ein Armagnac oder ist das ganz was anderes? Und das sind Sachen, da ist man sehr, sehr stark darauf angewiesen. Und gerade auch diese Fallen im Service zu trainieren. Ich meine, ich dekantiere jeden Abend im Restaurant Wein. Das ist an sich kein Problem. Aber natürlich im Wettbewerb mit dem Druck, mit dem Zeitdruck, mit vielleicht einem dreckigen Glas, was vorbereitet wurde, mit Fachfragen, die zwischendurch kommen, das hilft, wenn man das trainiert. Und gerade jemand wie Frank oder auch Peer, die international sehr aktiv sind und sehr viele Wettbewerbe auch als Juror erleben, oder in Franks Fall auch selber gemacht haben, er ist ja Vize-Europameister, da hilft das enorm, dass man eben von dieser Erfahrung zehren kann, wie formuliere ich jetzt genau bei einer Blindverkostung auf Englisch, wie mache ich so einen Service schnell, fachlich korrekt und elegant und da wirklich an Feinheiten zu feilen. Und wir hatten dann zum Beispiel auch viele Reisen unternommen. Wir waren in Kyoto und haben uns den Wettbewerb zum besten Sommelier Asiens Ozeaniens angeschaut, weil die Jury fast deckungsgleich war und auch manche Kandidaten und der Ablauf. So dass man da viele Lehren draus ziehen kann. Okay, der hat jetzt das so gemacht, der hat das so gemacht, der ist weitergekommen. Wo ist da der Unterschied? Wir wussten, dass es in Belgien ist, die WM heißt, wir haben angenommen, dass irgendwas mit Bier wahrscheinlich kommt, sodass wir 2-mal nach Belgien gefahren sind und diverse Biere verkostet haben. Wir haben Trainings gemacht mit anderen Ländern zusammen mit dem schwedischen Nationaltrainer. Also wir haben wirklich viel geguckt, dass man da zusammen trainiert und Erfahrungen austauscht. Und das eben auch auf der Arbeit. Mein Restaurantleiter ist der beste Sommelier der Schweiz. Und der hat mir dann oft Spirituosen hingestellt, Weine hingestellt, meine Stoppuhr laufen lassen, wenn ich was mache. Und das hilft enorm, wenn man da eben ein Umfeld hat, was da Verständnis für hat. Und auch zu Hause, die Wohnung war natürlich nicht wie sonst. Also Stapel von Karteikarten, angebrochenen Flaschen und kleinen Schnapsflaschen. Deswegen braucht man da auch privaten Partnerin, die einen da unterstützt und Verständnis zeigt. Weil es ist eben wirklich ohne dieses Team von Support geht das nicht.
Wie wichtig war es, dass auch Joe, was ja ein glücklicher Zufall war oder ist, dass er zufällig eben in demselben Wettbewerb auftrat wie du? Habt ihr zusammen trainiert?
Genau, Joe Wessels ist ja der beste Song Südafrikas und lebt aber in Deutschland und arbeitet in Mannheim derzeit, im Opus 5. Und wir haben viel zusammen trainiert, haben eigentlich all diese Trainings zusammen gemacht, weil für Joe es natürlich schwierig war, jedes Mal für ein Training nach Südafrika zu seinem Verband zu fliegen. Und Joe und ich kennen uns auch schon lange, weil wir zufällig mal im selben Restaurant gearbeitet haben. Ich glaube, da hast du auch mal gearbeitet. Zwar alle drei nie gleichzeitig, aber irgendwie kreuzt man sich dann doch. Und deswegen haben wir viel zusammen trainiert, uns ausgetauscht, Videos von anderen Wettbewerben angeguckt und gesagt, Mensch, wie findest du das? Und das war ganz toll, wenn man da nicht so alleine ist. Und das ist eh was ich an dieser ganzen Wettbewerbsgeschichte sehr, sehr wichtig finde, dass man das nicht vergisst. Es geht nicht nur darum, wer hat denn da jetzt welche Medaille, sondern dieses Internationale. Wir hatten zum Beispiel ein Training auch in Kanada von einem internationalen Verband, wo dann auch verschiedene Kandidaten waren, die ja in der WM an sich gegeneinander antreten. Aber trotzdem trainiert man dann eben ein halbes Jahr vorher zusammen und tauscht sich aus. Und das war für mich eigentlich auch einer der Hauptgründe, überhaupt mit Wettbewerben mal anzufangen, damit man eben eine Chance hat zu reisen, andere Leute kennenzulernen und diesen internationalen Erfahrungsaustausch zu haben. Und Joe ist da ein Paradebeispiel für.
Wie wichtig sind solche Wettbewerbe für Sommeliers?
Ich glaube, ein Wettbewerb erfüllt zweierlei Dinge. Ein Wettbewerb ist vor allen Dingen gut, anders als eine klassische Prüfung, die in der Regel hinter geschlossenen Türen stattfindet, um den Wettbewerb oder den Beruf in die breite Masse hinauszutragen. Das jetzt auch, wenn dann eine Zeitung einen fragt, ja, was macht denn eigentlich ein Sommelier? Das ist immer noch was viele nicht wissen, dass wir eben nicht nur Weinkenner sind, sondern uns auch mit Sake, Tee, Kaffee, Schnaps, Cocktails, Zigarren, Käse, allem Möglichen beschäftigen. Und dafür ist dieser Wettbewerb ein tolles Instrument, dass viele Menschen auf diesen Beruf aufmerksam werden und sehen, wow, das ist ja richtig spannend. Und es macht dem zum einen Lust auf Wein und andere Getränke, aber es macht eben auch Lust, sich mal mit Sommeliers zu beschäftigen und im Restaurant jetzt mal zu fragen, okay, gibt es hier überhaupt einen Sommelier oder wer ist das denn, was machen Sie denn so? Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Teil des Wettbewerbs, den darf man nicht vergessen. Natürlich auf der anderen Seite, viele Sommeliers arbeiten ja relativ alleine oder in kleinen Teams in ihren Häusern und machen da einen tollen Job, aber man ist dann doch so ein bisschen neugierig, Mensch, was machen denn eigentlich die anderen und wie stehe ich denn da im Vergleich? Und dazu ist ein Sommelier-Wettbewerb halt auch eine tolle Chance, zum einen ums Netzwerk zu erweitern, zum anderen um selber mal, ich sag mal so, den Puls zu fühlen, okay, in welchen Bereichen bin ich denn jetzt schon relativ fit oder in welchen muss ich vielleicht noch ein bisschen was dazulernen. Natürlich hat man nie ausgelernt, aber es gibt halt schon Bereiche, wo man, ich sag mal, eher vielleicht persönliche Stärken oder Schwächen hat und das kann man dann für sich selbst ganz gut in so einem Wettbewerb herausfinden.
Vielleicht in dem Zusammenhang ein kurzer Werbeblock zu unserem nächsten Sommelier Cup des Deutschen Weininstituts. Ende Januar ist es wieder soweit in Mainz. Wenn ihr Lust habt, dazu teilzunehmen, einfach eine kurze E-Mail an uns oder einfach mal kurz anrufen, um dort weitere Infos zu erfahren. Jetzt arbeitest du in der Schweiz. Gibt es einen Unterschied zu deiner vorherigen Tätigkeit in Hamburg?
Ja, also die Schweiz ist definitiv anders. Die Schweiz hat zum einen noch ein etwas ausgeprägtere Weinkultur. Die Schweiz ist Platz 4 in der Welt, was Pro-Kopf-Konsum angeht, also auch vor Deutschland oder Österreich. Und das merkt man vor allen Dingen im Mittagsgeschäft. Ich habe, als ich in Deutschland gearbeitet habe, gesehen, dass in den Weinregionen vereinzelt noch mittags Wein getrunken wird. Zumindest in den Betrieben, wo ich gearbeitet habe. Außerhalb der Weinregionen war Mittagsweinumsatz eher selten. Es war wirklich ein reines Abendthema. Und in der Schweiz ist es so, dass durchaus auch mittags noch viel Essen gegangen wird und man da auch ein oder zwei Gläser Wein bestellt oder als größerer Tisch auch eine Flasche. Und das war so eines der markanten Unterschiede. Und ein Beispiel, was ich immer gerne bringe, ich hatte in Hamburg eine ganz liebe Kollegin, die in einem Steakhouse gearbeitet hat. Die war Amerikanerin und hat immer gesagt, ihr seid völlig verrückt, ihr Deutschen, selbst im Steakhouse verkaufe ich mehr Riesling und Weißwein als Rotwein, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das wäre in keinem anderen Land der Welt so. Ich als deutscher Sommelier, der seine erste Stelle im Rheingau hatte, dachte so, wie soll denn das überhaupt anders gehen? Natürlich trinken die Leute mehr Weißwein und kamen dann in die Schweiz und Leute bestellten Rotwein als Aperitif. Okay. Und das war für mich so eines der markanten Unterschiede. Da ist der Rotweinkonsum etwas ausgeprägter als der Weißweinkonsum. Natürlich jetzt bei einem 40-Grad-Sommer nicht unbedingt, aber sonst schon. Und seitdem habe ich auch wieder mehr Rotwein kennengelernt, weil ich hier klassisch auch so in der deutschen Sommelier-Szene ist man dann doch sehr auf Weißwein oft konzentriert. Was auch toll und spannend ist, aber es gibt immer auch ganz interessante Rotweine, die dadurch manchmal so ein bisschen aus der Aufmerksamkeit leider rauskommen.
Und gilt es für die Schweizer im Allgemeinen oder für das internationale Publikum?
Also wir haben eine Mischung aus beiden, deswegen das gilt vor allen Dingen für die Schweizer. Das internationale Publikum ist dann wirklich sehr segmentiert, da muss man schauen. Zum Beispiel, wir haben sehr viele chinesische Gäste, das ist ein sehr stark wachsender Markt. Die freuen sich, dass sie hier in Europa halt auch viele gereifte Weine aus den großen Regionen wie Burgund oder Bordeaux bekommen und halt auch in der Regel davon ausgehen können, dass es echte Flaschen sind. Das ist ja in Asien durchaus ein Thema, Weinfälschung. Da haben sie hier in der Regel, zumindest bei so einem etablierten Haus wie uns, was seit 175 Jahren einen Borelack-Weinkeller aufgebaut hat, da wirklich die Chance, da echte Sachen zu probieren, während andere Länder natürlich andere Geschmäcker mitbringen. Und da war für mich auch eines der größten Unterschiede, die Schweiz ist selber ein ganz spannendes Weinland, was man aber außerhalb der Schweiz nie mitbekommt, weil die Schweizer alles selber trinken, weil es eine ganz kleine Produktion ist. Und es war für mich halt auch was Neues, so die Schweizer Weine kennenzulernen und das dann eben auch den internationalen Gästen näher zu bringen.
Was hat sich jetzt seitdem geändert, seitdem du den Titel Sommelier-Weltmeister tragen darfst?
Also eine Sache, die sich sehr schnell geändert hat, ist mein E-Mail-Aufkommen. Sonst ist man als Sommelier doch primär operativ tätig, nur sekundär administrativ. Aber es ist jetzt wirklich so, dass es wirklich was ist, was eben den Namen im Deutschen merkt man das ganz gut, Welt schon in sich trägt. Heißt, wenn du früher zum Beispiel Besten Sommelier Deutschlands wurdest, haben dich vielleicht ein, zwei deutsche Regionalzeitungen und Schweizer Zeitungen angesprochen. Nach einem Weltmeistertitel ist es wirklich so, dass du dann zum einen erstmal eine Flut von Presseanfragen kriegst, aber aus Peru, aus Japan, aus Kanada, aus Russland. Also da merkt man dann wirklich den internationalen Charakter. Und entsprechend ist es dann auch so, dass mehr Leute auf einen aufmerksam werden, wenn sie dann überlegen, Mensch, ich suche jemanden, der eine Weinverkostung moderiert oder der irgendeinen Workshop leitet. Dann ist man eben eher, sag ich mal, im Kopf, als das vielleicht vorher der Fall war. Und das eben nicht nur für Veranstaltungen in Deutschland, sondern auch eben in Shanghai oder in Chile oder anderen Ländern. Und das ist so ein bisschen dieser internationale Charakter, der jetzt dazugekommen ist. Und das war für mich etwas ungewohnt, zumal für mich wichtig ist, ich mag meinen Job sehr. Ich arbeite in einem klassischen französischen Zwei-Sterne-Restaurant im Pavillon in Zürich und bin da sehr zufrieden und mache das sehr gerne. Und das ist auch das, was ich weiter als Fokus haben möchte. Aber natürlich bin ich als Sommelier auch sehr reisefreudig und bin jetzt froh, wenn ich noch ein, zwei Reisen dadurch bekommen kann. Und das ist so der Hauptunterschied, dass diese internationale Reichweite etwas größer geworden ist.
Und dein Arbeitgeber hat Verständnis für diese ganze Reisetätigkeit?
Ich habe mit dem Borlack und auch mit unserem Handel Borlack war einen sehr, sehr guten Arbeitgeber an der Hand. Und die freuen sich natürlich auch, weil man auf den Reisen zum einen Eindrücke sammelt, die man dann vielleicht im Restaurant umsetzt, nicht immer eins zu eins, aber man kriegt dann vielleicht auch mal eine Idee, die man dann selber einbringen kann und natürlich auch die Chance hat, gewisse Winzer kennenzulernen, gewisse neue Weinregionen kennenzulernen, die dann sowohl für unseren Weinhandel als auch für unser Hotel interessant sein können. Das heißt, für die ist es natürlich auch schön, wenn da jemand ist, der so ein bisschen als Botschafter des Hotels und des Weinhandels in der Welt unterwegs ist.
Jetzt gibt es keinen Wettbewerb mehr für dich, gehe ich davon aus?
Doch,
oder wenige?
Doch, es gibt ganz viele Wettbewerbe. Ich bin allein dieses Jahr auf 5 Wettbewerben, allerdings auf der anderen Seite.
Okay.
Das ist auch was ich jetzt ganz spannend finde, dass man eben als Juror tätig ist und sich jetzt selber aushält, was kann man denn da für eine Aufgabe machen oder ist das zu schwer oder ist das zu leicht, welche Weine nehmen wir denn da? Und das ist total spannend, das jetzt von der anderen Seite zu erleben, zumal viele, die jetzt als Kandidaten da sind, ja mit mir Kandidaten waren, heißt, ich fiebere mit denen unheimlich mit, muss aber natürlich die Distanz und Objektivität wahren und sagen, okay, wir müssen das jetzt ganz fair beurteilen. Das ist eine ganz spannende Rolle, das jetzt kennenzulernen.
Was sind das für Wettbewerbe?
Also zum einen steht jetzt kommt der Werbeblock von Deutsche Sommelier, steht im November der beste Sommelier Deutschlands an, die Sommelier Trophy. Die findet Mitte November in der Pfalz statt. Und da ist es Tradition, dass die vorherigen Gewinner große der Jury bilden. Dann bin ich nächsten Monat, also im September, in Kapstadt. Da ist ein Wettbewerb rund ums Thema südafrikanische Weine. Den hatte ich vor 3 Jahren gewonnen und darf dann jetzt in die Jury. Dann gibt es Nachbarländer, die anfragen. Zum Beispiel die WM war in Belgien. Dadurch ist eine enge Freundschaft mit dem belgischen Sommelierverband entstanden. Und die haben auch im September ihren nationalen Meisterschaften, wo ich dann als Gastjuror auftrete. Und so gibt es jetzt immer mal kleine Sachen, die da dazukommen.
Aber du bist nach wie vor immer noch für den Master Sommelier angemeldet und aktiv.
Genau. Ist das richtig? Genau, also ich versuche weiterhin die Master Sommelier-Prüfung zu machen. Die hat ja eine Durchfallquote von 97%. Heißt, man geht da entsprechend demütig und vorsichtig ran. Hatte jetzt schon 2 Anläufe, habe einen von den 3 Teilen bestehen können, den Service. Tasting und Theorie fehlt mir noch einiges, was ich da lernen und trainieren muss. Und das ist eine tolle Art, wie man eben weiter lernen kann, weil ich finde, das ist als Sommelier ganz, ganz wichtig, dass egal, was man vielleicht schon erreicht hat, dass man eben diese Neugier bewahrt und auch sich selbst immer weiter in Frage stellt und immer weiter schaut, okay, was ist jetzt mit den neuen Jahrgängen, was sind neue Regionen, wo gibt es neue spannende Weingüter, dass man eben wirklich nie ausgelernt hat, weil die Welt des Weins und auch der anderen Getränke ist so breit und so vielfältig und so stets im Wandel, dass einem da nie langweilig wird.
Wie kam deine Liebe zum Wein?
Tatsächlich über Umwege. Ich bin Kölsch jung, also eher aus einer Bierstadt. Meine Eltern haben auch beruflich nicht wirklich was mit Gastronomie zu tun gehabt. Haben zwar gerne mal ein Glas Wein getrunken, aber mich hat das irgendwie nie angesprochen in der Jugend. Und dann war für mich ganz spannend, was möchte ich eigentlich machen? Ich dachte lange, ich will Physiker werden. Dann gemerkt, ich mag zwar Mathe, aber nicht genug, dass ich das 50 Jahre lang machen kann. Und habe überlegt, was machst du gerne? Du arbeitest gerne mit Menschen, du sprichst gerne Fremdsprachen, du reist gerne, beschäftigst dich mit anderen Kulturen. Und dann kam halt schnell man auf die Idee, okay, man könnte in die Hotellerie. Habe dann eine Hotelfachausbildung gemacht und habe während der Hotelfachausbildung gemerkt, dass ja doch mancher Wein schmeckt, aber eben nur mancher. Und mancher nur zu manchem Essen und mancher nur an manchen Tagen. Und das fand ich total spannend und wollte das verstehen. Und habe dann Gott sei Dank tolle Vorgesetzte gehabt, die mich da an die Hand genommen haben, mit zur Weinlese an die A genommen haben, mit auf die ersten Verkostungen. Und dann war so ein bisschen das Feuer entfacht, aber erstmal so auf halber Flamme, sage ich. Ich dachte, okay, Wein ist ein tolles Hobby, ich werde Hoteldirektor. Habe dann angefangen, in die Richtung mich fortzubilden und habe währenddessen gemerkt, dass es eigentlich genau andersrum ist. Alles, was mit Personalführung, mit Zahlen, so klassischen Managementaufgaben zu tun, mache ich zwar auch gerne, aber das ist eher das Hobby. Und Wein und Gastgeber sein im Restaurant ist die richtige Passion. Und dann habe ich geswitcht und habe dann in der Ente in Wiesbaden meine erste Sommelierstelle angetreten. Und dann hatte ich einen ganz tollen Mentor, den Sebastian Merecken-Müller, der mich da an die Hand genommen hat und der mir dann auch mal sagte, so, das ist jetzt alles schön, was du da machst, aber das muss mal so einen offiziellen Rahmen kriegen, du musst mal ein paar Prüfungen machen. Und hat mich da beim Court of Master Sommeliers dann motiviert, mich anzumelden. Und er war auch der Erste, der mich für einen Wettbewerb angemeldet hat, entgegen meines Willens, weil ich dann sagte, nee, das ist, Wettbewerbe sind nicht so meins. Und im Nachhinein bin ich ihm jetzt sehr, sehr dankbar, dass er mich auf die Schiene gebracht hat.
Ja. Und dann ging es weiter, warst du in Hamburg?
Genau, dann war ich in Hamburg im Fairmont Hotel für Jahreszeiten. Ganz spannende Sommelieraufgabe, weil drei total unterschiedliche Restaurants, ein Gourmet mit zwei Sternen, einen ganz klassischen Grill, der ähnlich wie eine Brasserie ist, und dann ein asiatisches Restaurant, was in der Zeit auch umgebaut wurde. Dann noch diverse Bars und Lounges und Bankettbereich, also wirklich eine riesige Weinkarte, so eine riesige Spielwiese für einen Sommelier, weil man total unterschiedliche Stile und Preispunkte bedienen muss. Und es waren total lehrreiche 3 Jahre und ich war froh, dass man mir da so jung schon die Verantwortung geschenkt hat. Das ist nicht selbstverständlich, da war ich dem Haus sehr, sehr zu Dank verpflichtet. Und dann wollte ich Französisch lernen und dachte, okay, suchst du eine Stelle in Frankreich oder in der Romandie, also in der Westschweiz. Und dann sagte mir jemand, ja, das Borolac sucht einen Sommelier. Und ich dachte, okay, Zürich ist ja eher deutschsprachig oder zumindest Schweizerdeutsch. Und habe dann aber gesehen, dass wir viele französische Kollegen haben. Mein Restaurantleiter ist Burgunder, unser Küchenchef ist aus der Westschweiz. Und natürlich da die Frequenz von französischsprachigen Gästen auch deutlich höher ist, als das in Hamburg oder Wiesbaden der Fall war. Und deswegen bin ich dann trotz deutschsprachigen Zürich eben dahin gegangen und bin jetzt 2,5 Jahre schon da und fühle mich da sehr, sehr wohl.
Wenn du jetzt internationalen Gästen oder Schweizer Gästen einen deutschen Wein empfehlen sollst, gibt es da eine bestimmte Region, einen bestimmten Winzer? Ich vermute, Riesling wird irgendwo im Fokus stehen, mehr oder weniger, den du jetzt eben den Gästen an die Hand gibst.
Genau, also die Schweizer trinken nicht ganz so viel deutschen Wein, wie einem das als deutscher Sommelier vielleicht lieb ist. Da muss man noch so ein bisschen in die Lanze brechen. Und entsprechend haben wir jetzt auch nicht hunderte Positionen auf der Karte, sondern ein paar gut sortierte. Und da ist der größte der Positionen Riesling, aber ich glaube, das ist schon nach wie vor die Visitenkarte Deutschlands. Ich glaube, wenn man den Riesling gut kennengelernt hat, gibt es wahnsinnig viel anderes, was man probieren kann. Ich bin jetzt zum Beispiel auch bald in den Niederlanden und mache da eine Veranstaltung rund um das Thema Deutschland alles außer Riesling, weil ich finde, da gibt es auch ganz, ganz viel, was man entdecken kann. Aber ich glaube, zum Einsteigen ist Riesling halt so unsere Visitenkarte, so wie in Österreich der Veltliner zum Beispiel. Und da finde ich es dann spannend, einfach zu zeigen, Riesling ist trocken. Das überrascht viele internationale Gäste immer noch, dass sie haben immer noch so ein bisschen das Thema Liebfrauenmilch und alle deutschen Rieslinge sind süß im Kopf. Das sitzt leider sehr fest. Da muss man noch einige Zähne ziehen, dass es auch zwar grandiose Süßweine gibt, die reif werden können, dass es aber auch ganz, ganz tolle trockene Rieslinge inzwischen gibt und andere trockene Weine aus Deutschland. Und da gibt es eben gerade beim Riesling diverse Regionen, die sich da in den Arm gemacht haben. Ich finde, in der Pfalz ist in den letzten Jahren wahnsinnig viel passiert. In Rheinhessen ist viel passiert, aber natürlich gibt es auch die großen, großen Klassiker wie Rheingau, wie Mosel, wie Franken. Aber wir haben eigentlich in sehr vielen Gebieten sehr spannende Entwicklungen. Und es ist spannend, das auch immer mal untereinander auszutauschen und den Gästen immer mal was Neues aufzuzeigen.
Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, das hört sich alles spannend an, ich könnte mir vorstellen, selbst Sommelier zu werden. Wie sieht so ein klassischer Arbeitsalltag aus?
Also das ist ein bisschen umstritten, die Frage, weil Leute Sommelier unterschiedlich definieren. Die klassische Antwort ist, ein Sommelier ist jemand, der sich in einem Restaurantbetrieb oder einem Hotelbetrieb um das Thema Getränke, Schwerpunkt Wein kümmert. Wenn es eine Bar gibt, macht in der Regel die Bar die Spirituosen, aber sonst ist das auch Sommelierarbeit, dass man eben dafür zuständig ist, zu schauen, haben wir alles da, was wir brauchen, um Wasser, Tee, Kaffee, Wein, Spirituosen etc. zu verkaufen, sprich die Ware zu bestellen, die Ware im Weinkeller zu verräumen, die Teams zu schulen, das ist ganz wichtig, dass man eben das Wissen, was man selber vielleicht schon hat, weitergibt und dann eben das im Restaurant auch den Gästen zu empfehlen und zu servieren. Hat natürlich auch zur Folge, dass es ein gastronomischer Beruf ist mit allen Arbeitszeiten etc., die dazugehören. Das muss man mögen. Und dann kommt hinzu Thema Veranstaltungsabsprachen, Administratives, Sachen, die wir Sommeliers nicht gern machen, wie Inventuren, gehört auch dazu, und begleitende Themen wie Glasauswahl etc. Das ist so die klassische Art. Inzwischen gibt es immer mehr Betriebe, wo die Sommelier-Stelle deutlich vielseitiger ist, wo eben auch ein Sommelier vielleicht mal im Weinhandel tätig ist oder auch mal im Medienbereich. Es ist aber ein bisschen umstritten, ob das jemand ist, der aus dem Sommelier-Background kommt und jetzt immer noch beruflich mit Wein arbeitet oder ob man das immer noch als Sommelier definiert. Deswegen die klassische Definition wäre jemand, der sich in einem gastronomischen Betrieb ums Getränkeangebot kümmert, von A bis Z.
Welche Fähigkeiten braucht man dafür?
Und da es eben ums Gastgebertum geht, ist eigentlich auch bei allen Sommelier-Prüfungen immer eine Erfahrung, Berufserfahrung im Gastgewerbe vorgeschrieben. Hier in Deutschland wäre das zum Beispiel eine klassische Hotelfach- oder Restaurantfachausbildung. Ich selber bin zum Beispiel gelernter Hotelfachmann und Barmixer. Und dann gibt es in der Regel eine Zusatzausbildung. Da gibt es verschiedene Institute, in Deutschland zum Beispiel die IHK oder das IWI, international das Court of Master Sommeliers oder Wine Spirits Education Trust und so die gängigen, wo man sich dann spezialisiert und noch so ein quasi extra Bausteine dazu nimmt, um sich bei Getränken vorzubilden. Und dann kommt hinzu, dass man eben ein bisschen Erfahrung braucht, damit man auch eine Schulung geben kann, damit man auch mit Gästen, wenn es entweder sehr angenehme, sehr interessante Gespräche sind oder auch mal eine Gastbeschwerde, dass man eben so eine gewisse persönliche Sicherheit hat, wie gehe ich jetzt mit solchen Situationen um, die im Gastgewerbe auftauchen. Weil das Spannende finde ich, man muss im Gastgewerbe sehr flexibel sein und sehr stressresistent, weil dadurch, dass wir auf beiden Seiten, also auf Gast- wie auf Teamseite, sehr, sehr stark mit Menschen arbeiten und eben nicht mit Maschinen oder Computern, ist wirklich jeder Tag anders und hat immer total viele positive Überraschungen, aber muss sie eben auch als solche nehmen und sehen. Und da braucht man so ein bisschen Erfahrung und Routine.
Letzte Frage. Wenn ich dir einen deutschen Wein kredenzen dürfte, von dem du jetzt schwer begeistert wärst, welcher wäre das?
Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil ich finde, es gibt ganz, ganz viele spannende deutsche Weine. Wenn ich vorher noch ein Aperitif einschieben dürfte, wäre es ein deutscher Sekt.
Okay.
Da passiert gerade sehr, sehr viel. Die deutschen Sekte machen gerade international, finde ich, richtig Spaß und spannend zu sehen, wie sich das verbreitet. Sonst, dadurch, dass meine erste Sommelierstelle im Rheingau ist, ist Riesling eben sehr, sehr nah an meinem Herzen. Und da freue ich mich über alles, was gereift ist und ein bisschen Restsüße mitbringt, aber nicht ganz viel und eine gute Balance mitbringt.
Marc, vielen, vielen Dank.
Danke.
Gratulation.
Dankeschön.
Hat viel Spaß gemacht. Alles Gute für die Zukunft. Bis bald. Mach's gut. Bis dahin.
Danke. Danke. Wir sehen uns.